Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Der Nationalrat tritt für eine Verschärfung des Strafrechts ein. Wir diskutieren die Argumente, unter anderem in der Strafanstalt. Der Ständerat will das Pensionsalter für Frauen auf 65 erhöhen. Wir bringen Reaktionen. Die Finanzmarktaufsicht will Boni erst mit Verzögerung auszahlen lassen. Wir fragen, ob diese und andere Maßnahmen etwas genützt hätten. Die britische Regierung verliert im Zusammenhang mit dem Spesenskandal eine weitere Ministerin. US-Präsident Obama trifft in Saudi-Arabien ein. Ein Treffen unter einigermaßen gut Befreundeten. Und am 4. Juni wurde gewählt, und zwar in Polen, vor 20 Jahren, mit historischen Folgen, sagt der Historiker.
Auf Seite der Regierung ist man sich bewusst geworden, dass das so nicht weitergehen kann.
Das Dossier zum politischen Erdrutsch in Polen, der den Erdrutsch in ganz Europa möglich machte. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Christian Lüscher mit dem Nachrichtenüberblick.
Der Nationalrat hat sich für die Verschärfung des Strafrechts ausgesprochen. So soll die umstrittene bedingte Geldstrafe abgeschafft werden. Und wieder einführen will der Nationalrat die Haftstrafe unter 6 Monaten. Das Strafmaß bei Vergewaltigungen soll massiv verschärft werden. Die Vorlage geht nun in den Ständerat. Auch Frauen sollen künftig erst ab 65 Jahren eine AHV-Rente beziehen können. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Erhöhung des Frauenrentenalters um 1 Jahr gutgeheißen, gegen den Widerstand der Linken. Im Gegensatz zum Nationalrat entschied der Ständerat zudem, den Vorbezug von AHV-Renten während 10 Jahren sozial abzufedern. Das heißt, bei tieferen Einkommen sollen die Renten weniger stark gekürzt werden. Die Beratungen zur 11. AHV-Revision gehen morgen weiter. Die Finanzmarktaufsicht FINMA will, dass Manager weiterhin Boni erhalten, allerdings nur bei einem langfristigen Erfolg ihres Unternehmens. Eine Obergrenze für Boni soll es nicht geben, meint die FINMA. Die Reaktionen auf diese Vorschläge sind unterschiedlich. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse und die Bankiervereinigung begrüßen insbesondere, dass keine Obergrenze für Prämien formuliert wurde. Kritik kommt vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Er wäre für einen maximalen Fixlohn gewesen. Die brasilianische Luftwaffe hat im Atlantik weitere Trümmerteile des abgestürzten Air France-Flugzeuges entdeckt. Eines davon habe einen Durchmesser von etwa 7 Metern, hieß es. Zudem habe man auf einer Strecke von 20 Kilometern Öl- und Kerosinspuren festgestellt. Unterdessen hat ein erstes Schiff der brasilianischen Marine das Absturzgebiet erreicht. 4 weitere sind noch auf dem Weg. Mit einer Trauerfeier in der Pariser Kathedrale Notre-Dame wurde der Opfer des Absturzes gedacht. An der Zeremonie nahmen auch Staatspräsident Sarkozy, Premierminister Fillon sowie Vertreter der katholischen, protestantischen, jüdischen und muslimischen Gemeinden teil. Im Zusammenhang mit der Spesenaffäre in Großbritannien hat eine weitere Ministerin ihren Rücktritt angekündigt. Hazel Blears, die Ministerin für Regionen, teilte mit, sie wolle aus der Regierung ausscheiden. Zuvor hatte Innenministerin Jackie Smith mitgeteilt, sie werde bei der nächsten Kabinettsumbildung ihren Sitz freimachen. Und auch 2 Staatssekretäre kündigten ihren Rückzug aus dem Kabinett an. Der Spesenskandal hat insbesondere der regierenden Labour-Partei geschadet, sie ist in der Wählergunst gesunken. Morgen finden in Großbritannien Europa- und Kommunalwahlen statt. US-Präsident Barack Obama ist in Saudi-Arabien eingetroffen. In Riad wurde er von König Abdullah empfangen. Im Zentrum der Gespräche zwischen Obama und dem König sollen das iranische Atomprogramm, der Nahostkonflikt und Energiefragen stehen. Morgen wird Obama ins ägyptische Kairo reisen, wo er eine mit Spannung erwartete Rede halten wird über das Verhältnis der USA zur muslimischen Welt. Südafrikas neuer Präsident Jacob Zuma hat das Land zur Versöhnung aufgerufen. In seiner ersten Rede an die Nation sagte Zuma, Hauptziel seiner Regierung sei, die Armut in Südafrika zu bekämpfen. So wolle er bis Ende Jahr 500.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Zudem wolle er das Bildungs- und Gesundheitssystem verbessern und verstärkt gegen Verbrechen und Korruption vorgehen. Zuma wurde im April gewählt. Er ist der vierte Präsident Südafrikas seit dem Ende der Apartheid vor 15 Jahren. In Deutschland sinken die Chancen auf Staatshilfe für den angeschlagenen Handels- und Touristikkonzern Arcandor. Die EU-Kommission entschied, Arcandor könne keine Hilfe aus dem sogenannten Deutschlandfonds erhalten. Der Kaufhauskonzern erfülle die Kriterien nicht, weil er bereits vor der Finanz- und Wirtschaftskrise in Schwierigkeiten gewesen sei. Unklar ist, wie die deutsche Regierung über den Antrag Arcandors für 650 Millionen Euro Staatshilfe entscheiden wird. Wirtschaftsminister zu Guttenberg sagte, man wolle Arcandor nicht fallen lassen, es stünden zu viele Arbeitsplätze auf dem Spiel. Eine Meldung vom Tennis. Beim French Open in Paris steht Roger Federer im Halbfinal. Der Schweizer besiegte den Franzosen Gael Monfils in 3 Sätzen, 7-6, 6-2 und 6-4. Im Halbfinal trifft Federer entweder auf den Argentinier Juan Martín del Potro oder den Spanier Tommy Robredo. Und bei den Frauen ist in Paris die US-Amerikanerin Serena Williams gegen die Russin Svetlana Kuznetsova ausgeschieden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.385 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.638 Punkten, minus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 51,73 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,737. Das Wetter. Am Abend sind in der Ostschweiz und in Graubünden lokale Schauer möglich. Morgen ist es im Osten zunächst oft bewölkt und es fällt etwas Regen. In der zweiten Tageshälfte wird es wieder sonniger. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad. Im Westen und Süden ist es morgen ziemlich sonnig. Im Tessin und im Engadin sind am Abend lokale Gewitter möglich. Im Tessin wird es bis 27 Grad warm. Am Freitag ist es im Norden mit Föhn zunächst noch teils sonnig und rund 20 Grad warm. In der zweiten Tageshälfte ziehen aus Südwesten Regenwolken und einige Gewitter auf. Im Süden setzt im Laufe des Tages Regen ein bei maximal 21 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Schärfer urteilen. Der Nationalrat nimmt das neue Strafrecht aus der Schublade und macht es noch neuer. Die vorgeschlagenen Änderungen und Reaktionen aus der Strafanstalt. Länger arbeiten. Der Ständerat nimmt die 11. AHV-Revision aus einer anderen Schublade und votiert für AHV-Alter 65 für Frauen. Später prämieren. Die Finanzmarktaufsicht will unter anderem, dass Bankenboni erst nach 3 Jahren ausbezahlt werden. Schnell helfen. Der deutsche Touristikkonzern Arcandor will jetzt auch ein paar hundert Millionen vom Staat, aber der zögert. Plötzlich umdenken. Die USA suchen eine neue Position im Nahen Osten, auch gegenüber Saudi-Arabien. Das fordert beide Seiten. Und ein Dossier zur Öffnung des Eisernen Vorhanges 1989. Der Fall der Berliner Mauer war der Abschluss, aber die Anfänge dieser Entwicklung lagen in Polen. Der Juni 89 im Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Jetzt muss was gehen, sagt eine rechte Mehrheit im Nationalrat. Wir brauchen schärfere, klarere Strafen. Nur 2 Jahre, nachdem ein ganz langer, komplexer Prozess zu einem neuen Strafrecht geführt hatte, soll jetzt also wieder geschraubt werden. Ich fragte Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt nach der Debatte, was sind aus Ihrer Sicht die zentralen, die neuen Elemente?
Es fällt auf, dass bei der Mehrheit des Nationalrates in den letzten Jahren ein eigentliches Umdenken stattgefunden hat. Als man das Strafgesetzbuch revidierte, ging man nämlich davon aus, dass Sicherheit vor allem erreicht werden kann, wenn man den Täter bessert, wie es damals hieß. Kurze Gefängnisstrafen war damals der Tenor, seien nicht das richtige Mittel, sondern vor allem kostspielig, hieß es in der Botschaft des Bundesrates. Es gebe bessere, sinnvollere Sanktionen wie Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit und die bei einer Ersttat auch nur bedingt, damit der Täter eben die Möglichkeit erhält, sich zu bessern. Nun, von dieser Haltung kommt der Nationalrat völlig weg. Strenge Härte bei Vergewaltigungen zum Beispiel, Gefängnis auch für leichte Delikte sind angesagt, also wieder Wasser und Brot statt Geld und Arbeit, Repression auf der ganzen Linie.
Sie sagen es ist ein in wesentlichen Teilen ein Systemwechsel, den man hier wieder vornimmt. Wo steht Justizministerin Wittmer-Schlumpf in diesen Fragen?
Ein bisschen zwischendrin, sie stellte zum einen fest, dass das Strafgesetz tatsächlich veränderungsbedürftig sei, wie sie sich ausdrückte. Ihr Departement sei auch schon dran, das ganze Sanktionssystem wieder zu überprüfen. Aber sie wollte sich lieber etwas Zeit nehmen, keine Schnellschüsse. Zuerst müsse man die gemachten Erfahrungen auswerten, seriös, was 1 bis 2 Jahre dauere. Ob die Justizministerin nun das Tempo nach den Entscheiden des Nationalrates erhöht, wir wissen es nicht. Sie ist nach der Debatte den Fragen der Medien bewusst ausgewichen und hat sich kommentarlos auf den Fraktionsausflug ihrer Partei verabschiedet.
Was hat sich denn geändert in den letzten 2 Jahren? Es ist ja wirklich noch nicht lange her, dass man die ganzen Dinge durchdiskutiert hat. Was hat sich denn geändert, dass man ein neues, komplexes Gesetzeswerk bereits wieder grundlegend ändern will?
Die Rechte sagt, man habe in dieser Zeit erkannt, dass die Kuscheljustiz, wie sie vor allem die SVP bezeichnet, nichts nütze und nur die Täter begünstige. Die Linke sagt, es seien einzelne Fehlurteile dramatisiert und hochgespielt worden. Ich denke, vor allem 2 Volksabstimmungen haben mit dazu beigetragen, dass das Parlament wieder zu einer härteren Linie zurückfinden will. Die Abstimmung über die Verwahrungsinitiative 2004 und die Abstimmung über die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern, die war im letzten November. In beiden Fällen hat sich das Volk für die Initiativen entschieden und damit dem Parlament einen Hinweis gegeben, dass es bei Straftaten offenbar härter durchgreifen möchte.
Einer der Gründe, die zum letzten System, sage ich jetzt mal, geführt haben, bedingte Geldstrafen, bedingte Arbeitseinsätze und diese ganzen Geschichten waren ja die überfüllten Gefängnisse. Man hat gesagt, die Gefängnisse sind randvoll, das kostet ein Riesengeld, es gäbe sinnvolle andere Strafen. Gilt das nicht mehr? Wie wurde denn hier argumentiert?
Ja, es ist schon recht erstaunlich, dass in der Debatte heute Morgen nicht ein einziger Redner, nicht eine Rednerin darauf hingewiesen hat, dass man von den kurzen Freiheitsstrafen, wie Sie gesagt haben, auch weggekommen ist, weil der Platz in den Gefängnissen begrenzt ist und es im Übrigen für den Steuerzahler auch ziemlich teuer kommt, selbst Kleinstkriminelle einfach wegzusperren. Und auch das war gemäß Botschaft des Bundesrates damals ein Ziel der damaligen Revision des Strafgesetzes, die Gerichte von Bagatellfällen zu entlasten, auch wegen Überlastung der Gerichte. Das alles hat das Parlament in den letzten Jahren offenbar schlicht vergessen.
Wie geht es jetzt weiter? Wann kommt jetzt was? Wird das jetzt alles durchgewinkt oder wird das nochmal ernsthaft debattiert?
Es wird auf jeden Fall noch einmal debattiert, nämlich im Ständerat, und dann muss in einem weiteren Schritt das Strafgesetzbuch entsprechend dann angepasst werden. Das kommt wieder vors Parlament und vielleicht, wenn es ein Referendum gibt, sogar noch vors Volk. Mit anderen Worten, das kann alles noch ein bisschen dauern.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Die Politik hat heute also sozusagen Gerechtigkeit geübt, diskutiert. Für die einen ist das neue Strafrecht zu wenig streng. Kuscheljustiz war das Stichwort. Die Gefängnisse seien Ferienlager für Kriminelle. Die anderen warnen vor einer Hauruckübung im komplexen Normensystem des Strafrechts, noch bevor die ersten Erfahrungen richtig ausgewertet sind. Diese Diskussion wird auch an Orten mitverfolgt, an den Orten, um die es unter anderem geht, nämlich in den Gefängnissen. Peter Maurer war in den Anstalten Witzwil im Kanton Bern, wo zurzeit 190 Gefangene in mehreren offenen und einer geschlossenen Abteilung ihre Strafen absitzen.
Während draußen die Ruhe- und Ordnungspolitiker lauthals Schluss mit dem Kuschelknast fordern, sagt drinnen der Gefängnisdirektor kurz und bündig:
Es gibt einfach keinen Kuschelknast. Das kann nur jemand sagen, der das nie erlebt hat.
Hans-Rudolf Schwarz, 54-jährig Chef der Anstalten von Witzwil, Herr über den grössten Landwirtschaftsbetrieb der Schweiz. Der braungebrannte Schwarz ist passionierter Sportler, war einst Lehrer, dann Profioffizier bei den Panzertruppen, später Direktor der Schweizer Schule in Bogota, Kolumbien. Pikant, Schwarz ist zwar SVP-Mitglied, doch Schwarz-Weiß-Politik ist seine Sache nicht. Auch wenn gerade in den eigenen Parteireihen mit markigen Worten «Wegsperren und mehr Sicherheit» verlangt wird.
Einbeschliessen ist nicht das Problem. Die Wiedereingliederung ist das Problem. Wir verlangen zwar Sicherheit, und Sicherheit wird oft verstanden halt als Sicherheit hinter Mauern. Sicherheit heisst für uns Profis aber, der Mensch sicher machen, dass er nachher in Freiheit wieder besteht.
Szenenwechsel. Die Anstaltswäscherei von Witzwil. Hier unten wäscht einer schmutzige Wäsche, bei dem im Leben nicht alles sauber war. Vermögensdelikt 30 Monate unbedingt. Der 50-jährige Treuhänder kann mit populistischen Kuschelknastvorwürfen überhaupt nichts anfangen. Er weiß noch genau, wie es damals war, als es hieß, ab ins Gefängnis.
Für mich war es ein Schock gewesen, sowieso. Ich bin erst verurteilt und das habe ich bis jetzt nicht gekannt. Man weiss hundertprozentig, man kommt ins Gefängnis. Und nichts anderes. Und nicht ein bisschen viele kommen. Wir wollen schauen. Und man gibt absolut Freiheit ab. Ja.
Oben im Chefbüro hängt ein modernes Ölbild an der Wand. Der Titel «Wie der Wind». Und Gefängnisdirektor Schwarz weiß, draußen hat der Wind gedreht. Verwahrungs- und Unverjährbarkeitsinitiativen wurden vom Stimmvolk angenommen. Trotzdem sagt Schwarz:
Wir glauben an Resozialisierungserfolg. Zahlen belegen das so. 7 von 10 Verurteilten werden nicht mehr rückfällig. Aber wir sind nicht naiv. Und die Zeit vom Glauben an reinen Gutmensch, die sind mindestens bei uns Anstaltsdirektoren vorbei.
Das heisst, mit Blick auf das revidierte und gleichzeitig viel kritisierte Strafrecht:
Die Stossrichtung vom neuen Strafgesetzbuch ist gut. Es braucht aber, und das sofort, Korrekturen.
Und zwar in 3 Punkten.
Es muss möglich sein, Freiheitsstrafen unter 6 Monaten wieder auszusprechen. Das vor allem zur Abschreckung für Unverbesserliche. Punkt 2. Teilbedingte Strafen braucht es nicht, kann man ersatzlos streichen. Punkt 3. Bedingte Geldstrafen haben keine Wirkung, streichen.
Interessant, just diese bedingte Geldstrafe, die jetzt politisch gebotigt wird, kam einst als Idee von der Politik aus dem Parlament. Szenenwechsel. Die anstaltseigene Mühle von Witzwil. Hier malt einer Tierfutter. Ein Wiederholungstäter. Vermögensdelikte. Beim ersten Mal gab es bedingt Abschreckung.
Gleich null.
Sagt der 47-jährige Familienvater.
Ich habe einfach mein Leben weitergemacht und bin genau gleich drin, wie ich vorher hatte.
Beim zweiten Mal reicht es unbedingt.
Erst wenn man wirklich das Köfferli packen und am Abend eingeschlossen wird, dann hat die Strafe etwas, das eben nachhaltig ist.
Drüben im Chefbüro. Gefängnisdirektor Schwarz spricht über die Kunst des Strafvollzugs.
Nicht jeder braucht das Gleiche und nicht jeder braucht von allem gleich viel. Und das ist die hohe Kunst des Strafvollzugs. Den Menschen so zu nehmen, dass er an sich glaubt, aber auch, dass er sieht, wo seine Defizite sind und auch lebenslang bereit ist, wenn er die Defizite hat, an sich zu arbeiten.
Hans-Rudolf Schwarz, er ist Direktor der Strafanstalt Witzwil und das war ein Beitrag von Peter Maurer. Seit einem Jahrzehnt wird schon an dieser 11. AHV-Revision gebastelt. Vor 5 Jahren wurde eine erste Version davon an der Urne abgelehnt. Seither sucht man nach anderen Varianten, doch egal welche Lösung diskutiert wird, niemand ist richtig zufrieden damit. So ging es vor einem Jahr im Nationalrat, so läuft es nun im Ständerat. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Was lange währt, muss nicht zwingend gut kommen. Das lässt sich am Beispiel der 11. AHV-Revision illustrieren. Seit 10 Jahren übt sich die Politik darin, die gesellschaftlichen Veränderungen in eine Revision zu verpacken. Sie versucht, der Tatsache gerecht zu werden, dass immer mehr Männer und Frauen eine Rente beziehen, aber immer weniger Kinder geboren werden, die später diese Renten finanzieren können. Oder auch der Tatsache, dass immer mehr Menschen mit 58 oder 60 aus ihrem laufend intensiveren Berufsalltag aussteigen wollen, körperlich müde oder seelisch ausgelaugt. Dies und mehr müsste angegangen werden, denn, sagt FDP-Ständerätin Christine Egerszegi,
die Zeit des Hätte und Könnte und Würden ist vorbei und wir haben den Auftrag, hier Lösungen zu suchen.
Lösungen sind gefunden worden und wieder verworfen worden. Seit 10 Jahren treten die Politikerinnen und Politiker an Ort. Über 30 verschiedene Modelle mit dem Fokus Frühpensionierungen hat eine spezielle Subkommission geprüft. Der Nationalrat wollte keines der Modelle. Die Gewerkschaften und die Frauenorganisationen protestierten. Nun versucht der Ständerat, einen kleinen Schritt vorwärts zu gehen. Er will es während 10 Jahren Menschen mit einem Einkommen unter 82.000 Franken ermöglichen, früher in Pension zu gehen. Mit diesem Zückerchen will er bei einem allfälligen Urnengang insbesondere den Frauen das Ja zur Erhöhung des Frauenrentenalters versüßen. Für SP-Ständerätin Anita Fetz ist aber auch dieser ständerätliche Weg ein falscher Weg.
Fazit: Nach 10 Jahren Rumdoktern bleibt die 11. Revision, ich kann es leider nicht anders sagen, eine Missgeburt, die nicht mehrheitsfähig ist.
Mit dieser Haltung ist sie nicht alleine. Das Modell des Ständerats sei ein billiges, durchsichtiges Manöver, eine minimalistische Lösung, sagt Colette Nova vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Sie kommt nur sehr wenigen Personen zugute, überdies vielen real gar nicht, weil das nur einfach zu einer Kürzung von Ergänzungsleistungen für wirklich minderbemittelte Leute sorgen, bringt das real keine Verbesserung. Dann ist sie zeitlich befristet und das ist ungefähr die Hälfte dessen, was man einspart durch eine Erhöhung des Rentenalters der Frauen. Das ist aber nicht das, was jetzt seit vielen, vielen Jahren der Schweizer Bevölkerung versprochen war.
Deshalb drohen die Gewerkschaften weiter mit dem Referendum. Sie rechnen sich große Chancen aus, dass eine Erhöhung des Frauenrentenalters ohne gleichzeitige spürbare Maßnahmen bei Frühpensionierungen beim Volk durchfällt. Aber auch auf Arbeitgeberseite ist man nicht glücklich mit dem Kompromissvorschlag des Ständerats. Thomas Daum vom Arbeitgeberverband appelliert an den Mut der Politiker, die AHV in einfacher und klarer Form zu entlasten und das Frauenrentenalter zu erhöhen. Dass es um die langfristige Sicherung des wichtigsten Sozialwerkes gehe, lasse sich dem Volk erklären.
Wir sind überzeugt, auch angesichts der Umstände, die wir heute vor uns haben, mit der Rezession, mit den Belastungen des Bundeshaushaltes durch die Rezession, dass die Stimmbürgerinnen der Sicherheit der Rentensysteme den Vorzug geben werden.
Für die einen könnte man noch mehr, andere hätten gerne weniger oder wieder andere würden es auch anders umsetzen. Die Zeit der Hätte- und Könnte- und Würde-Argumente ist auch nach 10 Jahren nicht vorbei.
Zum Thema Finanzmarktkrise, wie das alles anfing, was man gegen solche Entwicklungen tun könnte. Bankerboni ja, aber, sagt jetzt die Schweizer Finanzmarktaufsicht. Boni ja, aber frühestens nach 3 Jahren, wenn man nämlich weiß, ob die Bankertätigkeit nicht nur kurzfristig, sondern auch längerfristig erfolgreich war. Boni ja, aber hohes Risiko muss die Boni verkleinern, nicht vergrößern. Und drittens, Boni ja, aber ohne eine Höchstgrenze. Das, wie gesagt, ist der Vorschlag, den die Finanzmarktaufsicht jetzt in Umlauf gibt. Die Frage lautet, ist das die richtige Reaktion auf das Verhalten der Banken, das uns alle in die Krise brachte? Ich sprach mit Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Ursache für die Krise sei gewesen, dass die Banker wegen falschen Anreizen falsche Dinge gemacht hätten, hörten wir immer wieder. Wäre das Problem mit diesen Maßnahmen behoben?
Ich denke, ein Teil des Problems wird so tatsächlich behoben. Die Boni sollen ja eben nachhaltiger werden, das heißt weg vom schnellen Gewinn, weg vom schnellen Bonus. Und das heißt eben, die Boni der Banker sollen langfristig auf die 3 Jahre eben ausgerichtet werden. Vorgesehen ist auch ein Malus, ein Abzug, wenn der Gewinn eben nicht nachhaltig ist, wenn sich also erweist, so wie dann eben in der Krise, dass aus Milliardengewinnen plötzlich Milliardenverluste werden. Die falschen Anreize durch eben die hohen Boni waren aber natürlich nur ein Teil des Problems. Da gab es auch die Ratingagenturen, die Risikomodelle, die dann keiner mehr verstand, überhaupt die enormen Risiken, die viele Banken eingegangen sind. Das alles war nicht nur wegen der Boni, aber sicher auch wegen dieser Millionen Anreize.
Ein Aspekt, der nicht geregelt ist, sind die Maximallöhne, die Maximalgrenzen für Boni. Da gibt's nichts in der Richtung.
Nein, da gibt's nichts. Die sind nicht festgelegt und sie werden auch nicht begrenzt. Obergrenzen, wie sie sich etwa der UBS-Präsident Caspar Villiger mit 800.000 Franken auferlegt hat, die bleiben freiwillig. Und das ist sicher der Punkt, der politisch am meisten umstritten ist. Bereits wird von Seiten der Gewerkschaften ein maximaler Fixlohn gefordert. 500.000 Franken pro Jahr soll es sein. Solch klare Obergrenzen wurden ja teilweise auch in anderen Ländern festgelegt, aber jeweils nur für die Banken, die staatliche Unterstützung erhalten. Davon will die FINMA nichts wissen. Einzig die UBS, die eben eine solche staatliche Unterstützung ja erhält, die muss diese neuen Boni-Regeln schon für dieses Jahr eben erfüllen.
Es waren auch andere Beschränkungen in der Diskussion. Kommt ja auch immer wieder auf, zum Beispiel die goldenen Fallschirme, also riesige Abgangsentschädigungen. Das ist auch nicht geregelt. Wieso nicht?
Nein, all diese Dinge sind nicht geregelt. Es ist auch nicht geregelt beispielsweise, wie viel von den Löhnen fix sein soll, wie viel variabel sein soll, das ist alles nicht geregelt. Diese Abgangsentschädigungen sind nicht geregelt, die Golden Hellos sind nicht geregelt. Und zwar immer mit derselben Begründung. Für die FINMA sind solche Regelungen nicht sinnvoll. Der Markt soll da entscheiden, der soll das auch in Zukunft selber regulieren und der Markt soll da spielen und da könne das viel besser als eine Aufsichtsbehörde.
Alles in allem eine ziemlich zurückhaltende Reaktion der FINMA.
Ich würde sagen, wenn man solche Regelungen vor 2 Jahren vor der Krise aufgestellt oder vorgeschlagen hätte, dann wäre ein Aufschrei durch die Bankenwelt gegangen. Jetzt liegen die Reaktionen so etwa im Rahmen der Erwartungen. Große Reaktionen haben die Vorschläge eigentlich nicht ausgelöst. Dass die überrissenen Boni einen Teil zur Krise beigetragen haben, ist klar. Das will die FINMA nun besser regeln. Sie will dadurch auch das System besser schützen. Da ist eigentlich allen klar, dass das nötig ist und dass man da eben mitmachen muss.
Schauen wir das Ganze mal von der Gegenseite an, von Bankenseite. Die werden sagen, wenn wir quasi Boni erst in 3 Jahren auszahlen können, haben wir einen Riesennachteil gegenüber der Konkurrenz im Ausland.
Die würde eingeschränkt, tatsächlich, wenn da nicht international einheitliche Standards, Regelungen getroffen werden würden. Davon gehe ich allerdings aus und der FINMA-Direktor Patrick Raflaub hat das auch durchblicken lassen. Da war man durchaus in Kontakt zu anderen ausländischen Aufsichtsbehörden, auch in Kontakt zu den USA. Und da setzt Patrick Raflaub auch die größten Fragezeichen, weil da auch eine politische Diskussion läuft. Wenn allerdings die USA da irgendwas anders, also weniger streng beispielsweise geregelt haben würde oder auch strenger, dann würde die Schweiz sicher nachziehen. Also ich gehe davon aus, dass die Schweiz da keinen Alleingang macht. Die Boni sollen international geregelt werden und sie sollen eben auch international beschränkt werden.
Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Der Anfang einer neuen Ära in Nahost? Fragezeichen. Der Anfang vom Ende des Eisernen Vorhangs? Ausrufezeichen. Und zuerst begehrte Fallschirme. Doppelpunkt. Deutschlands Regierung ist zurzeit großzügig. Zuerst gab es den Rettungsschirm für die Banken, dann die Bürgschaften für Opel. Das weckt auch bei anderen Firmen Begehrlichkeiten. Auch sie wollen staatliche Hilfen. Zuvorderst in der Schlange steht der Handelskonzern Arcandor. Wenn nicht bald schon 650 Millionen Euro irgendwo herkommen, droht das Unternehmen mit seinen Zehntausenden Angestellten Konkurs zu gehen. Doch diesmal sperrt sich die Regierung. Noch. Ursula Hürzeler.
Das Spiel ist so alt wie die Menschheit. Warum die und nicht ich, heißt es. Oder wenn die, dann will ich auch. Es ist ein ziemlich einfaches Spiel und wie es funktioniert, kann man derzeit besonders eindrücklich in Berlin studieren. Denn dort ist nicht nur Krise wie anderswo, dort ist auch Wahlkampf. Nur so ist es wohl zu erklären, dass mittlerweile rund 1100 deutsche Firmenchefs beim Staat für Hilfe anstehen. Die von Arcandor machen einfach am meisten Druck. Mit gutem Grund, denn wenn der Konzern bis zum 12. Juni keine neuen Sicherheiten für 650 Millionen Euro bringt, dann sperren ihm die Banken die Kredite. Das wäre das Aus für die Mutter von Karstadt und Quelle. Ein Albtraum für Zehntausende von Mitarbeiterinnen, aber auch für die Warenhauskunden in vielen Städten.
Also ich bin schon der Meinung, man müsste ihnen helfen, wenn sie es alleine nicht schaffen. Denn das kann ja wohl nicht angehen, dass, wo soll die Bevölkerung denn kaufen, wenn sie alle Läden dicht machen?
Ich denke, egal wem der Staat hilft, das geht hier einfach um Existenzen, um Menschen.
Das Verständnis für den Überlebenskampf bei Karstadt ist groß. Über 800.000 Unterschriften hat die Belegschaft in wenigen Tagen bereits gesammelt. Und vorab sozialdemokratische Politiker sind bereit, für die verlangte Hilfe tief in die Staatskasse zu greifen. Allen voran SPD-Chef Müntefering oder Generalsekretär Hubertus Heil. Der meint kurz und bündig:
Wenn es eine Möglichkeit gibt zu helfen und das rechtlich möglich ist, dürfen wir uns nicht verweigern.
Die Unionspolitiker, aber auch Finanzminister Steinbrück tun sich da bedeutend schwerer. Viele von ihnen hatten schon Bauchschmerzen bei der Unterstützung für Opel. Jetzt bei Arcandor befürchten sie erst recht, auf Kosten der Steuerzahler über den Tisch gezogen zu werden. Der Konzern, sagt beispielsweise der CDU-Wirtschaftsexperte Laurenz Mayer, der sei nicht dazu da, für jahrelanges Missmanagement gerade zu stehen.
Das kann nicht Aufgabe der Politik sein, für solche Unternehmensfehler gerade zu stehen. Das müssen die ausgleichen, die jetzt also zum Beispiel Eigentümer sind. Da ist eine Bank dabei, da ist also eine vermögende Familie dabei. Und deswegen glaube ich, die sollten sich mal in erster Linie selbst an die Nase fassen.
Helft euch selbst, heißt das im Klartext. Und für diese Position gab es heute auch auch Rückenwind aus Brüssel. Nach der zuständigen Kommissarin wären nämlich deutsche Bürgschaften in diesem Fall schlicht gesetzeswidrig. Die Probleme bei Arcandor, sagt Wirtschaftsminister zu Gutenberg, seien nicht erst durch die Finanzkrise ausgelöst worden, sondern hausgemacht.
Die Kommissarin war eindeutig in ihrer Stellungnahme mir gegenüber. Die Kommissarin hat festgestellt, dass sie keinen Weg sieht, um dieses Faktum Unternehmen in Schwierigkeiten in irgendeiner Weise abdämpfen zu können.
Damit können die Angestellten bei Karstadt, Quelle und Thomas Cook kaum mehr auf eine staatliche Rettung hoffen. Möglich wären höchstens noch finanzielle Beihilfen, die allerdings mit strengen Auflagen und einem Stellenabbau verbunden wären. Doch die Chefs bei Arcandor verbreiten trotzdem Zuversicht. Die größten Aktionäre wollen nämlich ihre Beteiligung aufstocken und die Warenhauskette Kaufhof hat weiterhin Interesse an einer Übernahme.
Die Erwartungen an Barack Obama bei seinem ersten Staatsbesuch in der arabischen Welt sind gewaltig. Morgen soll der US-Präsident darlegen, wie die USA ihr gestörtes Verhältnis zur muslimischen und arabischen Welt grundlegend ändern wollen. Man darf gespannt sein. Bereits heute ist Obama in Riad beim USA-Verbündeten Saudi-Arabien eingetroffen und auch hier besteht ziemlich viel Klärungsbedarf. Irene Meyer.
Der saudische König und Präsident Obama haben einiges zu bereden. Die aus amerikanischer Sicht hohen Ölpreise zum Beispiel oder die diplomatische Annäherung an den Iran, für die Obama beim König wirbt.
I think that the key right now is to initiate a process that is meaningful.
Oder die großen Problemzonen Afghanistan und Pakistan, wo die Saudis mit ihren Beziehungen helfen könnten. Vor allem aber braucht Obama König Abdallah in der engeren Region, denn er gründet seine neue Nahostpolitik auf die arabische Friedensinitiative, die 2002 von den Saudis lanciert wurde und die Israel den Frieden mit allen arabischen Staaten garantiert, wenn es die Besatzung beendet. Um diesem Plan eine Chance zu geben, will Obama den einflussreichen König in Riad dazu bewegen, Israel entgegenzukommen und das saudisch-israelische Verhältnis ein Stück weit zu normalisieren. Obamas großer Moment, seine Rede in Kairo an die arabische und muslimische Welt, kommt erst morgen. Aber in Riad sind die Gefühle und Erwartungen der Bürger dieselben wie in Ägypten oder in Palästina.
We, like other Arabs and Muslims, are fed up with talk and really want to see something concrete. The last 8 years have been a reign of terror and horror inflicted on the Arabs and the Muslims.
Alle Araber haben die Worte und Versprechen satt. Wir wollen Taten sehen nach 8 Jahren Horror und Terror, den die Bush-Regierung den Muslimen und Arabern beschert hat, sagt der saudische Journalist Khaleb Al-Mena von der Arab News gegenüber dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera. Kein Pathos mehr, schreibt der Beiruter Daily Star. Uns Arabern ist nur eines wichtig. Gilt die 4. Genfer Konvention hier für alle Staaten und Regierungen, auch für Israel? Gerechtigkeit ist das Schlüsselwort. Gerechtigkeit im israelisch-palästinensischen Konflikt vor allem. Araber und Muslime nehmen interessiert wahr, wie die Obama-Regierung von Israel einen kompletten Siedlungsstopp verlangt, aber sie trauen dem Ganzen nicht. Ist es der Anfang einer anderen US-Politik oder doch nur leere Rhetorik, wie so oft gehört von Obamas Vorgängern? Der israelisch-palästinensische Konflikt, wohl eine der ganz zentralen Passagen morgen in Obamas Rede. Genauso wichtig aber ist, wie der amerikanische Präsident gegenüber den Muslimen und Arabern auftritt.
I think the thing that we can do most importantly is serve as a good role model. And that's why, for example, closing Guantanamo from my perspective.
Als Vorbild wolle er erscheinen, sagt Obama, als einer, der nicht nur von anderen die Menschenrechte einfordert, sondern auch von den USA selber, wie die geplante Schließung Guantanamos zeige. Dann müsste Obama morgen auch seinem Alliierten in Kairo, Hosni Mubarak, ehrlich entgegentreten. Das Regime des ägyptischen Autokraten ist äußerst repressiv. Das erwarten nicht nur ägyptische Menschenrechtsaktivisten, sondern unzählige Muslime und Araber, die vom amerikanischen Präsidenten wahrgenommen werden wollen, als Bürger dieser Welt mit denselben Rechten und Werten wie anderswo.
Die komplexe Ausgangslage vor einem möglicherweise großen Auftritt, deres Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Das Ende der Teilung Europas, dieses Jahrhundertereignis, wird natürlich vor allem symbolisiert durch den Fall der Berliner Mauer, November 89. Es gab aber auch den Juni 89, nicht mehr so präsent, aber auch ganz zentral in dieser geschichtlichen Entwicklung. Am 4. Juni 89 fanden in Polen erstmals halbfreie Wahlen statt. Wahlen, zu denen auch die Opposition zugelassen war. Die unabhängige Gewerkschaft Solidarność feierte dabei einen triumphalen Sieg und das wiederum gab den Oppositionsbewegungen in anderen Ländern starken Auftrieb. Warum vermochten die Regimegegner vor 20 Jahren die Staatsmacht in die Knie zu zwingen, fragen wir im Dossier. Und warum gerade in Polen? Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann hat bei Zeitzeugen nach Antworten gesucht.
Vor einem solchen Augenblick hätte man noch wenige Wochen zuvor nicht zu träumen gewagt. Der Solidarność-Mann Tadeusz Mazowiecki legt seinen Eid als polnischer Ministerpräsident ab.
Dla dobra społeczeństwa, narodu i państwa. Chcę być premierem rządu wszystkich Polaków.
Für Gesellschaft, Nation und Staat, ich werde der Regierungschef aller Polen sein, unabhängig von ihrer politischen Überzeugung, ruft Mazowiecki in den Saal und streckt den Kommunisten die Hand zur Versöhnung aus. Dass mit Mazowiecki ein Vertreter der Opposition ins höchste Regierungsamt einziehen kann, ist nach dem Erdrutschsieg der Solidarność bei den Wahlen vom 4. Juni möglich geworden. Ein solches Ergebnis habe niemand erwartet, erinnert sich der Warschauer Historiker Włodzimierz Borodziej.
Was herausgekommen ist, hat die schlimmsten Befürchtungen auf der Seite der Partei übertroffen, ebenso wie die größten Hoffnungen auf der Seite der Opposition.
Sämtliche Parlamentsmandate, die frei wählbar sind, gehen an Vertreter der Solidarność. Alle Sitze im Senat und ein Drittel der Sitze in der wichtigeren Kammer, dem Sejm. Die übrigen Mandate, wie auch das Amt des Staatspräsidenten, bleiben unter der Kontrolle der kommunistischen Partei. Dieser Kompromiss ist das Ergebnis eines runden Tischs. Die Kommunisten unter General Jaruzelski und die Opposition mit Solidarność-Gründer Wałęsa haben zuvor während Monaten Verhandlungen geführt.
Auf Seite der Regierung ist man sich bewusst geworden, dass das so nicht weitergehen kann. Die Staatsmacht, die geglaubt hat, dass sie sozusagen auf den Bajonetten regieren kann, wusste mittlerweile, dass das so nicht geht. Also, dass die Opposition in irgendeiner Form eingebunden werden muss.
In Polen herrscht zu der Zeit größte Not. Die Wirtschaft ist am Boden, der Staat bankrott. Die Lebensmittel werden rationiert, Benzin und Kleider können ebenfalls nur mit Marken bezogen werden. Die Gewerkschaft Solidarność wird in den Untergrund getrieben, ihre Aktivisten wandern ins Gefängnis. Die bleiernen 80er Jahre lasten schwer auf Polen, die Hilflosigkeit der Staatsmacht gegenüber der Wirtschaftskrise und die in der polnischen Bevölkerung tief verankerte Tradition der Auflehnung habe schließlich beide Seiten zur Einsicht gebracht, dass man nur gemeinsam weiterkomme, sagt Geschichtsprofessor Borodziej.
Die polnische Tradition der Auflehnung hat sich ja oft genug in Gewalt geäußert. Und das ist dann auch einer der entscheidenden Merkmale vom Juni 89 oder der Vorgeschichte dessen, dass die Eliten auf beiden Seiten dieses eine nicht wollten, dass hier nochmal Panzer auf die Straßen fahren.
Gewaltlosigkeit sei tatsächlich das oberste Ziel gewesen, bestätigt Władysław Frasiniuk, der für die Solidarność am runden Tisch teilnimmt. Er, der ehemalige politische Häftling, gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Opposition bei den Verhandlungen. Im Rückblick muss er zugeben, dass die Solidarność mit ziemlich vagen Vorstellungen an den Tisch gesessen sei, zunächst mit dem einzigen Ziel, die Zulassung der Gewerkschaft wieder zu erwirken. Man habe bloß auf den Stand von 1980 zurückkehren wollen. Mit zitternden Knien und minimalen Forderungen sei man seitens der Opposition angetreten, sagt Frasiniuk. Man habe es bereits für ein großes Risiko gehalten, sich mit der Staatsmacht überhaupt auf solche Gespräche einzulassen. Die Solidarność-Vertreter hätten gespürt, dass die Gegenseite besser vorbereitet gewesen sei. Die Regierung habe in ihren gewohnten Machtstrukturen funktioniert und gewusst, wie man sich in solchen Situationen verhalte. Und sie habe auch gewusst, wie man die Opposition mit in die Verantwortung ziehen und ihr so einen Teil der Schuld am schlechten Zustand des Landes in die Schuhe schieben könne. Stimmt, sagt Jerzy Urban, der auf Seiten der Kommunisten am runden Tisch saß. Das sei zunächst ein Spiel Profis gegen Amateure gewesen.
Po stronie rządowej zasiedli politycy oraz eksperci oraz urzędnicy państwowi, którzy...
Auf Regierungsseite Spezialisten und Beamte, die mit den Mechanismen vertraut gewesen seien, auf der anderen Seite Leute ohne jegliche Erfahrung.
A po drugiej stronie zasiedli ludzie bez takiego doświadczenia.
Die Solidarność sei 1989 schwächer gewesen als bei ihrer Gründung, weniger breit abgestützt, weniger gut verankert in der Bevölkerung, schlechter organisiert, erinnert sich Urban. Er ist als Sprecher von Staatschef Jaruzelski immer an vorderster Front dabei und trägt im Volksmund den Übernamen Gesicht des Bösen. Orbán, der in der freien Marktwirtschaft ein reicher Mann geworden ist, glaubt damals als Systemtreuer, die Solidarność mit ein paar Zückerchen zufriedenstellen zu können. Auch wenn sich die Regierung im Klaren ist, dass es ohne Opposition nicht mehr geht, hat man für sie nur eine Nebenrolle vorgesehen. Weil sich die Verhandlungen am runden Tisch aber immer mehr in die Länge ziehen, wird das Selbstvertrauen der Solidarność gestärkt. Der Außenseiter kommt in Fahrt. Das lange Reden sei ein Fehler gewesen, sagt Jerzy Orbán heute.
Z naszej strony było błędem to, że zamiast po prostu zabrzeć...
Statt eine schnelle Vereinbarung zu treffen und sie auf einer spektakulären Plenarsitzung zu unterschreiben, habe man über 3 Monate lang Gespräche geführt. Das sei für die Opposition eine vorzügliche Kampagne gewesen, welche die Regierung dann verloren habe.
I tą kampanię myśmy przegrywali.
Am Schluss steht die Solidarność als Siegerin da. Nach den halbfreien Wahlen vom 4. Juni bekleiden die Kommunisten nur noch eine Nebenrolle. Und 2 Jahre später, bei den ersten richtig freien Wahlen, spielen sie überhaupt keine Rolle mehr. Trotzdem gibt es immer wieder Stimmen, die behaupten, man hätte dem Regime schon damals größere Zugeständnisse abbringen können. Doch auf solche Sprüche wolle er nicht eingehen, sagt Solidarność-Vordenker Frasiniuk. Damals im Kalten Krieg habe man nicht einschätzen können, wie gefährlich die Lage noch immer sei. Nein, der 4. Juni 89 sei ein riesiger Erfolg gewesen für seine Generation. Es habe sich gelohnt, zu kämpfen und zu zittern.
Opłacało się, opłacało, jeszcze raz się opłacało. To można powiedzieć, że moje pokolenie jest pokoleniem, które ma poczucie olbrzymiego sukcesu.
Auch der Historiker Borodziej hält all die Voraussagen über die Vergangenheit, wie er sie mit einem Augenzwinkern nennt, für Unsinn. Die Solidarność habe unter den damaligen Umständen das bestmögliche Resultat erzielt. Es habe Osteuropa schließlich in die Freiheit geführt.
Das Ergebnis hätte besser nicht sein können, da bin ich sicher. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde nach 20 Jahren in einem wohlhabenden Land leben, ein Land, das eben in NATO und EU ist, ich hätte es möglicherweise nicht geglaubt.
Das Dossier 4. Juni 89 von Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger für die Nachrichten. Eva Gamata, Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.